Guten Morgen. Kennen Sie das Phänomen der Überforderung? Der Überforderung im Beruf? Immer mehr sollte man leisten, immer besser, immer schneller. Kennen Sie das, dass Sie schon gedacht haben, ich komme da nicht mehr mit? Ich kann ja das gar nicht. Mir fehlt die Kraft, auch wenn alle meinen, ich hätte sie. Und ist es Ihnen auch nicht schon so ergangen, dass Sie aus einem Gottesdienst herausgingen, aus einer Predigt und dachten, ja wunderschön, wie das tönt, aber ich schaff's nicht. Vielleicht die anderen, die stärker sind als ich, die erfahrener sind im Glauben als ich, vielleicht schaffen sie, aber ich schaff's nicht. Und Johannes schreibt der Gemeinde sehr konkrete Dinge. So haben wir letztes Mal einen Abschnitt miteinander betrachtet, wo er sagt, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Ganz klares Wort. So oder so. Und nun geht Johannes weiter und kommt an den Punkt, wo er die Gemeinde auffordert, die Welt nicht lieb zu haben. Auch wieder eine ganz klare, deutliche Aufforderung. Und nun dazwischen hinein schreibt Johannes etwas ganz Interessantes. Und das zeigt, wie feinfühlig und wie seelsorglich er ist. Er macht es nämlich Folgendes. Er sagt, ihr seid nicht überfordert. Gar nicht. Denn ihr habt alles. Ich schreibe euch das alles, weil ich weiß, dass ihr alles in euch habt, um so zu leben. Ihr seid befähigt zu einem gottgefälligen Leben. Nicht aus eigener Kraft, sondern da ist etwas in euch drin, etwas Besonderes. Und so lese ich diesen Abschnitt, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wenn ihnen die Sünden nicht vergeben wären, würde das gar keinen Sinn machen, das zu schreiben, was er schreibt. Ich schreibe euch Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kinder geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden oder besiegt. Befähigt zu einem gottgefälligen Leben. Johannes macht hier einen Einschub, eine Ermutigung. Er spricht die Gläubigen an in dem, was sie sind. Bei allem, was er dann deutlich sagt, wie sie leben sollen, aber sagt, ihr habt alles in euch, was ihr braucht zu einem Leben. Wenn das nicht so wäre, müsste ich gar nicht schreiben. Ich schreibe euch deshalb, weil das so ist bei euch. Nur so nebenbei, es ist relativ schwierig oder verschieden, warum sagt er, ich schreibe euch und dann nachher in der Vergangenheitsform, ich habe euch geschrieben. Da gibt es verschiedene Sichten, verschiedene Abhandlungen, die Ausleger kommen allgemein eher zu dem Schluss, dass das eine stilistische Frage ist der griechischen Sprache, wo man einfach, dass er praktisch der Abwechslungshalber das so geändert hat. Das ist rein stilistisch auch möglich vom Sprachgebrauch her. Also man muss hier nicht unbedingt eine tiefere Bedeutung drin suchen. Befähigt zu einem gottgefälligen Leben. Wir werden zuerst sehen, die Kinder haben einen Vater. Und dann die Väter sind gereift. Und als drittes betrachten wir die Jünglinge, denn sie sind stark, sagt Johannes. Ihr seid stark. Die Kinder haben einen Vater. Johannes spricht zuerst die Kinder an. Und er meint mit Kindern nicht die Sonntagsschüler und mit Jünglingen die Jugendgruppen, Leute oder Menschen, und mit den Vätern die Erwachsenen und Eltern. Ich denke, Johannes spricht hier vom geistlichen Stand des Christen. Und er nimmt drei Bilder auf, um das zu beschreiben. Das eine ist das Kind, das andere die Jünglinge und das dritte die Väter oder auch Mütter. Das Bild des Kindes ist ein geläufiges Bild in der Schrift. So sagt Jesus zu Nikodemus: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also der beschreibt, ins Reich Gottes zu kommen, als eine Geburt. Also man wird in das Reich Gottes hineingeboren und ist dann zuerst einmal Kind in diesem Reich. Deshalb gefällt mir dieses Bild auch, weil es wirklich dem entspricht, was auch geschieht. Johannes greift dieses Bild der Geburt in seinem Brief dann erneut nochmals auf, im Kapitel 3, Vers 9, wo er sagt, wer aus Gott geboren ist. Nun wissen wir ja alle, wie das mit Kindern ist. Sie verstehen noch nicht alles, was wir gerne hätten, dass sie verstehen. Lange müssen sie in der Familie und in der Schule lernen, was uns vielleicht zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und manchmal gar reißen sie uns an unseren Geduldsfäden sehr, weil sie auch hartnäckig sein können. Sie haben eben noch nicht viel verstanden. Und trotz allem Unverständnis und aller Unbeholfenheit wissen sie darum, dass sie leben, dass sie geboren sind, das ist ihnen klar. Und wenn das Leben es ihnen nicht verwehrt, kennen sie auch ihre Eltern. Und bei den geistlichen Kindern ist das ganz ähnlich. Sie wissen zuerst einmal die elementaren Dinge. Ihr wichtigstes Wissen besteht darin, dass sie um die Vergebung der Sünde wissen. Das sagt ja auch hier Johannes als erstes. Denn ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind. Die Vergebung ihrer Sünden führte nämlich zu dieser neuen Geburt. Und das machte sie zu den Kindern Gottes. Und diese Sünden wurden auch nicht irgendwie vergeben, sondern wegen seinem Namen, um des Namens Jesu willen. Und darin, um seines Namens willen, ist die ganze Botschaft des Evangeliums verpackt, weil in diesem Namen verbirgt sich das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. Und wer diesen Namen anruft, des auferstandenen Herrn, dessen Sünden werden vergeben. So hat mancher dieser Kinder seine Sünden abladen können und oft auch sehr schwere Sünden. Und Gott hat sie rein gemacht. Und wer sich dessen bewusst war, wie verloren er war und nun die Vergebung annehmen darf, der wird sich kindlich darüber freuen. Und er wird sich daran festhalten. Er wird sich freuen, ein Kind Gottes zu sein. Und der Weg in die Kindschaft, lesen wir ja auch im Johannesevangelium, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So geht das. Und das wussten diese Kinder. Und weil sie das erlebt haben, weil ihre Sünden vergeben sind, macht es Sinn, dass Johannes ihnen schreibt. Bist du so ein Kind Gottes? Wurdest du von neuem geboren, weißt du um deinen neuen Stand? Könntest du sagen, wenn Johannes dir schreibt, ich schreibe dir, weil dir deine Sünden vergeben sind, könntest du sagen, jawohl, mir sind die Sünden vergeben. Danke, Herr Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wenn du das nicht kannst, wenn in dir die Frage aufkommt, sind meine Sünden dann wirklich vergeben, dann muss wirklich eine grundsätzliche Frage in deinem Leben geklärt werden. Petrus schreibt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wir sind wiedergeboren zu einem neuen Leben, aus dem lebendigen Wort Gottes. Also wer dem Wort Gottes vertraut, konkret, wer Jesus Glauben schenkt, wer dem glaubt, was die Schrift sagt, dass in ihm die Rettung ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du glaubst, dass er auferstanden ist und jetzt lebt, das von Herzen glaubst und deine Sünden bekennst, dann bekommst du neues Leben. Gott schenkt dir dann ewiges Leben und du wirst ein Kind Gottes erlöst, durch den Namen Jesu Christi. Und wer nun diese Wiedergeburt erlebt, der ist dankbar für alles, was an ihm geschehen ist. Und der Geist Gottes schafft in ihm ein ganz neues Verhältnis zum Schöpfer. Denn dann nimmt der Geist Gottes Raum in uns. Vorher war das Leben von der Furcht Gottes geprägt. Ein tragendes Element war das Bewusstsein, sich vor Gottes Gericht verantworten zu müssen und nicht zu wissen, ob es reicht oder nicht. Oder einfach die Ungewissheit, was dann eigentlich kommt. Vielleicht in unserem aufgeklärten Welt überwiegt vielleicht die Ungewissheit, nicht einmal mehr die Angst vor einem Schöpfer, vor dem man sich verantworten muss, sondern vielleicht schlicht die Ungewissheit, das sinnlose Gefühl, das einem überfällt, wenn man denkt, ja, was ist dann, wenn es mit dem Leben zu Ende geht? So ein mulmiges Gefühl, das dann die Leute, auch wenn sie alles von sich wegschieben, sie dann doch einmal wieder befällt und sie irgendwo im Innersten ganz verunsichert und orientierungslos werden. Bei denen, die sich durch den Namen Jesu erlösen lassen, ändert die Beziehung zum Schöpfer grundlegend. Sie haben nun nicht mehr den Richter vor sich, sondern sie haben einen Vater bekommen. Paulus zeigt dies dem Römern auf, wenn er schreibt, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, aber lieber Vater. Wir haben einen Vater bekommen. Und darum schreibt Johannes hier, weil ihr den Vater erkannt habt. Ihr habt einen Vater. Durch die Hinwendung zu Gott haben sie einen Vater bekommen. Sie haben den Schöpfer als ihren Vater erkannt. Ist das nicht wunderbar? Wir haben einen Vater im Himmel. Dieses Grundwissen ist den Kindern eigen. Sie wissen um die Vergebung ihrer Sünden, die durch Jesus Christus erlangt wurde, und sie kennen nun auch den Vater. Ich weiß, ich kenne die Problematik des Vatersbildes. Ich kenne die Situation, dass viele Kinder mit ihren Vätern nicht sprechen können, eben nicht so ein offenes Verhältnis haben, wie das schön wäre. Aber dass wir einen Vater im Himmel haben, heißt, dass wir eben diesen Vater haben, der hört. Dass wir diesen Vater haben, der Zeit hat. Dass wir diesen Vater haben, der sich öffnen kann. Wir haben einen Vater bekommen, auf den wir uns verlassen können. Eine Begebenheit kann das uns vielleicht etwas verdeutlichen, was das heißt. Zwei Freunde stehen eines Abends zusammen vor ihrem Garten, vor dem Gartentor, Und da kommen zwei kleine Jungs vorbei. Und dann sagt der eine zum anderen, jetzt musst du mal gucken, wie verschieden diese beiden Jungen sind. Und er packt den einen, stellt ihn so auf den Pfosten dieses Tores und tritt zurück und sagt ihm, spring! Und der Junge springt und er packt ihn und stellt ihn hin. Und dann fasst er den anderen Jungen, stellt ihn dorthin, tritt etwas zurück und sagt, spring! Der Junge springt nicht. Er zittert. Er geht diesem Jungen entgegen und sagt, spring, ich halte dich. Er springt nicht. Er nimmt ihn und stellt ihn zur Seite. Dann sagt der andere zu ihm, warum springt der eine und warum zittert der andere? Dann sagt dieser Freund zu ihm, der erste Junge ist mein Kind. Er kennt mich, aber der andere ist mir fremd. So ist das. Wenn Gott mein Vater ist, dann kann ich springen. Dann habe ich einen Zufluchtsort. Dann weiß ich, da kann ich mich verlassen, in kindlichem Vertrauen. Ja, die Kinder kennen ihren Vater. Sie wissen, dass er sie hält. Sie wissen um Schutz und Hilfe. Der Vater will für mich sorgen, so wie eben ein Vater für sein Kind sorgt. Auf ihn kann ich mich verlassen. Und vielleicht, wenn der eine oder andere mal so darüber nachdenkt, der auch nicht so ein gutes Verhältnis hat zum Vater. Ich würde mein Verhältnis auch nicht als das vorbildlichste und beste bezeichnen. Aber manchmal, wenn ich denke, wem sage ich jetzt das? Oder wo gehe ich jetzt fragen in bestimmten Situationen? Dann denke ich an meinen Vater. Trotzdem. Und wenn ich irgendwo einen Unfall hätte und mich sollte jemand holen, ich würde meinen Vater anrufen, ich weiß, der springt ins Auto und fährt hin. Und wenn er 500 Kilometer fahren muss. Und wir haben einen Vater im Himmel. Und das soll uns bewusst sein. Das ist eine wichtige Grundlage. Ich darf wirklich Kind und kindlich sein. Manchmal scheint mir, dass wir nach einer Bekehrung die Kinder im Glauben zu schnell als mündig betrachten. Wir überfordern sie. Da hat sich jemand bekehrt, Jesus hingewandt. Jetzt soll der schon alles sich benehmen wie einer, der schon 10, 20 Jahre im Glauben steht. Wenn wir ein Kind so behandeln würden, dann würde es untergehen in unseren Händen. So möchte ich denen, die noch nicht lange Kinder Gottes sind, sagen, ihr dürft wachsen. Ihr müsst noch nicht alles können und müsst nicht alles wissen. Euer Vater im Himmel nimmt euch ernst, er ist eure Zuflucht. Nur springt zu ihm. Springt immer wieder in seine Arme. Er wird euch halten. Und wer diese Entwicklungsstufe übersprungen hat, der soll nochmals einen Schritt zurückgehen und wie ein Kind dem Vater begegnen. Zu ihm kann ich gehen, ihm kann ich mein Herz öffnen, ihn kann ich fragen, bei ihm finde ich Schutz und Zuflucht und bei ihm finde ich Geborgenheit. Das Zweite ist, die Väter sind gereift. Nun spricht Johannes von den Vätern. Väter sollen ja bereits eine gewisse Reife haben. Sie haben einige Stadien des Lebens durchlaufen und übernehmen nun Verantwortung für heranreifendes Leben. Bei Johannes vertreten sie den reichsten Stand. Und zweimal werden sie schlicht mit dem charakterisiert, indem er schreibt, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ihr kennt den, der von Anfang an ist. Das ist die Bezeichnung der Väter. Wer den Johannesbrief kennt, wird natürlich sofort an den Eingang des Briefes erinnert, was von Anfang an war. Und was von Anfang an war, bezieht sich auf Christus, das haben wir ja miteinander ausführlich betrachtet. Sie haben also Christus, der von Anfang an war, erkannt. Aber haben das nicht auch die Kinder? Wenn sie ihn ja nicht erkannt hätten, Christus, hätten sie ja die Sünden nicht vergeben. Sie mussten ja Christus erkennen, damit ihre Sünden vergeben werden. Sonst wären sie gar keine Kinder geworden. Das ist richtig. In einem gewissen Sinn haben auch die Kinder Christus wirklich erkannt. Aber die Väter, oder man muss sagen, was sie zu Vätern macht, ist, dass sie Christus erkannt haben, der von Anfang an war. Also Johannes legt eine besondere Betonung da hinein. Sie haben Christus in der Tiefe seines Wesens erkannt. Man kann es am Beispiel in einer Begegnung sagen mit einem Menschen. Wenn ich einem Menschen begegne das erste Mal, dann lerne ich ihn kennen. Vielleicht kurz, was er ist, wie er ist, und dann von dem Moment an kenne ich diesen Menschen. Und nun lebe ich weiter mit diesem Menschen und ich lerne ihn immer besser kennen. Was wissen alle, die sich in Beziehungen einlassen. Da heiratet man jemanden, einen Menschen, man kennt diesen Menschen und dann lebt man zusammen und auf einmal merkt man, dass dieser Mensch da und da vielleicht noch anders ist, als ich mir das vorstellte und ich lerne ihn immer besser kennen. Und so ist es im Glauben. Ich begegne Christus als meinem Erlöser und je mehr ich mit Christus lebe, je tiefer wird mein Verständnis, wer Christus ist. Und das meint hier Johannes. Sie haben Christus in der Tiefe erkannt. Ein gereiftes Leben, ein gewachsenes Leben, einen tiefen Umgang mit ihrem Erlöser. Ihr Vertrauen zu Gott ist stabil geworden, denn nach der Hinwendung zu Jesus nimmt ja jeder viel mit an Vorstellungen und viel wird korrigiert. Mein Gottesbild ist stark korrigiert worden in diesen 20 oder 22 Jahren, seit ich Jesus kenne. Hat starke Korrekturen bekommen durch das Leben, das Lesen im Wort Gottes, durch das Leben, das ich gesehen und erlebt habe, wie Gott führt und wie er handelt. Und wie er wirkt. Und so sagt es auch Paulus im Brief an die Epheser. Er sagt, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Da sollen wir hingelangen. Wir sind nach der Bekehrung noch nicht an diesem Punkt. Sondern gemeinsam sollen wir dahin gelangen in der Erkenntnis. Wir dürfen wachsen. Und es ist nicht weise, wenn gewachsene Christen an jungbekehrte Christen das Maß anlegen, was sie haben. Es ist nicht fair, wenn mir Gott 20 Jahre zum Wachsen und zur Erkenntnis gegeben hat, ich von einem, der ein halbes Jahr Jesus nachfolgt, dieselben Einsichten verlange und fordere. Es ist nicht fair. Wenn mir Gott die Zeit zum Wachsen gegeben hat, dann muss ich sie auch dem anderen zugestehen und ich muss ihn helfen und stützen. Das Ergebnis ist dann, dass wir mündige Christen haben, eben Väter und Mütter, die sich nicht durch mancherlei interessante Ansichten und Lehren vom Weg abbringen lassen. In diesem Sinn fährt Paulus im Epheserbrief fort, was das volle Mannesalter dann zur Folge hat, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Diese Väter haben eine Reifung durchgemacht und dadurch manch Kindliches im Glauben abgelegt. Nach einigen Jahren im Glauben an Jesus Christus sollten wir zu dieser Reife gelangen und Väter und Mütter sein, die das Kindliche abgelegt haben. Doch geschieht das nicht automatisch und im Hebräerbrief wird gerade beklagt, dass dieses Wachstum offenbar nicht stattfand. Dort heißt es, darüber hätten wir euch noch viel zu sagen, hätten euch noch viel zu lehren, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe des göttlichen Wortes lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Da ist etwas im Wachstum stehen geblieben. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Durch den Gebrauch. Also wir wachsen durch den Gebrauch. Wir lernen etwas, aber rein das Wissen und das Ablagen von Wissen bringt uns nicht vorwärts, wir wachsen nicht. Wie viel mal fällt ein Kind, bis es laufen kann? Wie viel mal üben wir Buchstaben, wenn wir beginnen zu schreiben, bis wir sie können? Wie lange brauchen wir, wenn wir lernen, Auto zu fahren, bis wir das Fahrzeug beherrschen? Wir können Theoriestunden über Theoriestunden haben. Wir können ganze Vorlesungen über Gaspedal und Kupplung und Bremse haben. Wir können das Ganze, die Theorie der Zeitabstände, alles wirklich lehren und lehren und lehren. Und wenn wir ins Auto sitzen, müssen wir es üben. Und durch das Üben und den Gebrauch kommt die Routine. Und so ist es im Glauben. Wir können uns unterhalten über Hingabe hin und her und vorne und hinten, wenn wir uns nicht hingeben, dann bleibt es Theorie. Und dann wächst auch nichts. Das meint geistliches Wachstum. Und wer das umgeht, und wer diese Übung umgeht, der reift nicht. Aber gereifte Väter und Mütter sind nicht Menschen und Christen, die keine Fehler mehr machen. Sie sind keine Perfektionisten. Es ist auch nicht ein Stand, der wirklich unerreichbar ist. Johannes sagte deutlich, ihr habt den erkannt von Anfang. Und ich denke, wir haben unter uns einige Mütter und Väter. Sie sind aber nicht perfekt. Sie haben auch ihre Schwächen und sie kennen sie. Vielleicht macht sie das gerade zur Reife, dass sie ihre Schwächen kennen und sie wissen darum, was Paulus den Korinthern deutlich macht. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Sie wissen genau darum, dass sie zusehen sollen, dass sie nicht fallen. Aber sie haben ein unerschütterliches Vertrauen in unseren Herrn und sie sind bereit, mehr zu lernen und Jesus immer ähnlicher zu werden, weil sie seine Heiligkeit und Gerechtigkeit erkannt haben. Und nun spricht Johannes noch die Jünglinge an. Das ist eine Zwischenstufe der Entwicklung. Hier ist die Sturm- und Drangzeit. Daher spricht er davon, dass sie den Bösen besiegt haben. Und nach der Zeit der Kindheit folgt ja bekanntlicherweise die Jahre der Pubertät. Man ist noch nicht so richtig erwachsen und man ist auch nicht mehr ganz ein Kind. Und diese Jahre im geistlichen Leben können durchaus in ähnlicher Weise verlaufen. Es ist oft ein Ringen und ein Kampf. Nachdem die erste große Freude über das, was man geschenkt bekommen hat durch Jesus, sich gelegt hat, realisiert man dann vielleicht, die einen schneller, die andere weniger schnell, dass der Weg des Glaubens auch beschwerliche Aspekte hat. Dass es also nicht nur um Lebensverschönerung hier geht, sondern dass Nachfolge auch heißt, gehorsam zu sein. Selbst Ansichten, die einem vielleicht hoch und heilig waren, ist man gefordert, sie abzulegen. Spott und Verachtung muss man einstecken. Auf einmal merkt man, dass Die Freude, die man selber hat, von anderen gar nicht verstanden wird. Nein, sie finden das sogar komisch, manchmal blöd. Der Böse, der Teufel, er versucht, sein Werk dann zu vollführen. Denn er ist bemüht, zu verschlingen, wen er kann. So heißt es im Petrusbrief, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in die Welt gehen. Also Johannes erinnert nun die Jünglinge daran, dass sie den Bösen eigentlich für immer besiegt haben. Denn Jesus hat die Welt besiegt. Der Sieg ist auf eurer Seite, sagt er. Ihr habt gesiegt. In Christus haben wir die Welt besiegt. Oder wie dieses Wort oft übersetzt wird, überwunden. Der Sieg gehört den Jünglingen. Und weil nun Jesus den Sieg errungen hat über den Teufel, kann Johannes ihnen sagen, ihr seid stark. Ihr seid stark. Warum? Ihr steht auf der Seite des Sieges. Der Teufel kann überhaupt nichts mehr an euch machen. Ihr seid immer in der besseren Position. Ihr könnt dem Bösen widerstehen durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr habt den Bösen bereits besiegt und das Wort bleibt in euch. In diesen Jahren ist der starke Kampf im Vordergrund. Vieles muss bereinigt werden. Und gerade jetzt, wo Johannes beginnt, so einzulenken in die Frage, wie wir uns in der Welt zu verhalten haben, wie wir in der Welt leben sollen, ist es wichtig, den Jünglingen zu sagen, ihr seid stark. Ihr seid auf der Seite des Siegers. Und ihr werdet gewinnen. In einer Zeit, wo Opfer gefragt sind, wo die Versuchung oft an uns nagt, die Jünglinge im Glauben müssen sich besonders daran erinnern, dass Jesus über das Böse gesiegt hat. Und sie müssen mit diesem Bewusstsein leben, Jesus in ihrem Leben auch wirklich den Sieg zu lassen. Sie sollen sich bewusst sein, dass sie auf der Seite des Siegers stehen. Sie haben den Kampf, sie haben die Kraft zum Widerstand. Sie haben gar keinen Grund zu sagen, ich schaffe das nicht. Wie schnell sagen wir das? Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin überfordert. Nein, Johannes sagt, ihr seid stark. Ihr habt den Sieg. Jesus hat für euch den Sieg vollbracht. Ihr seid auf seiner Seite. Das Wort ist in euch. Ihr habt die Kraft. Ihr könnt so leben. Ihr seid nicht schwach. Ihr seid stark, Jünglinge. Seid euch dessen bewusst. Und so können sie praktizieren, was Jakobus so deutlich macht, wenn er die Gemeinde auffordert, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Der Teufel muss fliehen, er kann sie nicht überwältigen, denn sie haben den Sieg bereits errungen und sie stehen auf der Seite des Siegers. Das ist die Botschaft der Bibel und das ist die Identität eines jeden Christen, dass er auf der Seite des Siegers steht und dass der Widersacher nur einschüchtern kann. Er kann uns nur erschrecken. Er kann nur versuchen, uns irgendwie in Angst zu versetzen. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass wir den Sieg in Christus haben, dann können wir ihm widerstehen. Wir sind nicht zu schwach. Und zwar, weil Gott in uns stark ist. Nicht, weil wir aus unserer Kraft schöpfen können, sondern ihr seid stark. Warum? Weil Christus gesiegt hat. Ich fasse zusammen. Befähigt zu einem gottgefälligen Leben. Johannes ermutigt die Gemeinde, indem er jedem geistlichen Stand Beachtung schenkt. Er wertet sie nicht. Er sagt nicht, die Kinder sind weniger. Es ist besser, die Väter sind etwas besser und die Jünglinge sind zwischendrin. Sondern jeden Stand ermutigt er, indem er in jedem Stand das hervorhebt, was das klassische Zeichen dafür ist. Die Kinder, sie wissen, dass ihre Sünden vergeben sind und dass sie einen Vater haben. Das ist wichtig für sie und das ist ihre Identität. Die Väter haben den erkannt, der von Anfang ist. Eine tiefe Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und die Jünglinge, sie sollen wissen, dass sie stark sind und dass sie im Kampf nicht versagen müssen, sondern dass sie auf der Seite des Siegers kämpfen und der Sieg bereits errungen ist. Sie haben die Kraft zu widerstehen. Und das zeigt, wie Johannes ein feinfühliger Seelsorger ist und er nicht möchte die Gläubigen in Zweifel reißen. Er will sie nicht überfordern und von ihnen weiß ich was fordern, sondern will ihnen sagen, guckt, ich kann euch das ja nur schreiben, weil ich weiß, dass ihr in der Lage seid, so zu leben. Ich weiß es. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich euch gar nicht schreiben, weil es sonst keinen Sinn macht. Wir können uns selber überlegen, in welchem geistlichen Stand wir sind, wo uns Johannes einordnen würde. Vielleicht merken wir, dass wir schon reifer sein könnten. Dann sollen wir aber nicht in panischer Betriebsamkeit reagieren und irgendwie etwas überspielen, sondern Schritt um Schritt auf dem Weg der Reifung Fortschritte machen. Und diese Schritte sind oft klein, ja. Sie müssen klein sein, weil wir uns sonst aufblasen. Wir neigen zu Heldentaten, auch im Glauben. Und oft brechen wir nachher zusammen, weil wir irgendwo merken, mein innerer Mensch kommt mit meiner Heldentat gar nicht mit. Und lieber in kleinen Schritten den Glauben leben, als mit großen Schritten, wo ich nicht mehr mitkomme. Ich möchte jedes ermutigen, einfach an dem Ort weiterzureifen, wo es jetzt steht, und zu wachsen. Mögen alle von uns, die Jesus lieben, auch den Stand von Vätern und Müttern erreichen. Aber eines müssen wir uns bewusst sein, dass jeder Christ alles in sich hat, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Keiner ist zu schwach. Keiner ist zu unbedeutend. Und so sagt auch Petrus, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, ist uns geschenkt. Genau das will Johannes hier deutlich machen. Alles, was zu einem Leben gehört, das Gott gefällt, dass ihr das tun könnt und danach leben, die Grundlagen sind euch alle geschenkt. Und was ich euch weiter sagen werde, ist keine Überforderung, sondern ich sage euch das gerade deshalb, weil ihr alle Voraussetzungen habt, um so zu leben. Wir beten. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, für deine Wahrheit. Ich danke dir vor allem auch, dass du uns mit allem ausgerüstet hast, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das dir gefällt. Und es freut mich auch, dass dein Wort immer wieder deutlich erkennen lässt, dass wir im Glauben wachsen und dass du uns auch wachsen lässt, dass du uns auch die Gelegenheit dazu gibst, dich immer besser kennenzulernen, immer vertiefter dich kennenzulernen. Und hilf uns, dass wir das einüben und dass wir nicht müde werden und dass wir einfach auch ermutigt vorwärts gehen können im Wissen darum, dass du uns alles geschenkt hast, was wir brauchen. Und dass du auch der Meinung bist, dass keines von uns, das dich kennt und dich liebt, zu schwach ist, um so zu leben, wie es dir gefällt. Lass all das abfallen, was wir von uns fordern, was du nicht forderst. Aber lass das umso stärker auf den Leuchter treten, was du möchtest, was wir tun, denn das, was du willst, das können wir tun. Denn du hast uns alles geschenkt, was zu einem Leben gehört, das dir gefällt. Wir beten dich an. Amen.